Bayern 2. Shalom.
Shalom, shalom, da sind wir wieder. Mir seine du, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel. In unserem Kalender haben wir heute den 25. Tammuz des Jahres 5786. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer jüdischen Viertelstunde, in unserer Quadranz Jiddischkeit von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Man nennt sie die vor Angst Zitternden, auf gut Hebräisch Ha-Charedim. Gemeint sind damit die besonders Gottesfürchtigen, also die ultraorthodoxen Juden. Etwa 1,5 Millionen Charedim gibt es weltweit, in Israel etwa 750.000, etwa 15% der Gesamtbevölkerung. Die ultraorthodoxen Charedim sind leicht zu erkennen an ihrer Tracht. Weißes Hemd, schwarzer Anzug oder schwarzer Mantel, schwarzer Hut, dazu das Unterhemd mit den sogenannten Schaufäden oder Fransen dran, die Tzitziot, ja, und die berühmten Schläfenlocken, die Peyot. Die ultraorthodoxen Charedim lehnen das weltliche Wissen und das weltliche Leben weitgehend ab. Dennoch sind sie mit eigenen Parteien im Parlament, in der Knesset vertreten. Und ihre Parteien sind in den israelischen Koalitionsregierungen immer wieder das berühmte Zünglein an der Waage. Seit Gründung des Staates Israel im Mai 1948 sind die ultraorthodoxen Charedim vom Militärdienst befreit. Nun aber hat das höchste Gericht Israels, der Bet HaMishpat HaElon, ihre Vorzugsbehandlung gekippt. Deswegen toben nicht nur in der Hauptstadt Jerusalem immer wieder wütende Proteste. Unser Shalom-Reporter Julio Segador über den Protest der ultraorthodoxen Charedim gegen ihre Wehrpflicht.
Jerusalem im Ausnahmezustand. Tausende Männer in schwarzen Mänteln und weißen Hemden blockieren die Straßen. Sie zünden israelische Flaggen an, beten lautstark und liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei. Es ist der wütende Protest der Charedim, der Ultraorthodoxen. Nach wegweisenden Urteilen des höchsten Gerichts sind ihre jahrzehntelangen Privilegien gekippt. Nun sollen auch sie an die Waffe den Wehrdienst absolvieren. Israel Tropper ist einer der Sprecher der Demonstranten. Er macht klar, er will kämpfen, aber gegen den Staat. Aus unserer Sicht bedeutet der Eintritt in die israelische Armee die Aufgabe der Religion. Wir werden dort einer Umerziehung unterzogen. Wir wollen unsere Religion nicht aufgeben, daher ist es aus unserer Sicht ein Kampf um unser Leben. Es ist unmöglich, ein Gesetz durchzusetzen, das von 80.000 Menschen abgelehnt wird. Das wird nicht funktionieren. Die spirituelle Front gegen den militärischen Dienst an der Waffe, diese Haltung wird von den religiösen Führern rigoros vorgegeben. Führende Rabbiner rufen die Jugendlichen offen dazu auf, Einberufungsbefehle schlicht zu zerreißen. Etwa der ehemalige sephardische Oberrabbiner Yitzhak Yosef. Wer Tora studiere, sei ein Soldat in Gottes Armee, sagt er und äußert eine eigene Kriegstheorie. Wodurch werden Jerusalem und Israel bewahrt? Durch diejenigen, die sich mit dem Tora-Studium beschäftigen. Glauben die Leute etwa, es sei wegen des Iron Dome oder all dieser Dinge? Nein, wir werden durch das Verdienst der Tora gerettet. Und wenn Soldaten getötet werden, dann liegt das offenbar an den Maßnahmen der Behörden, mit denen sie das Tora-Studium einschränken. Die säkuläre Mehrheit in Israel hat für diese Einstellung nach fast 3 Jahren kräftezehrender Mehrfrontenkriege kein Verständnis mehr. Die Armee leidet unter akutem Personalmangel, die wirtschaftliche Last drückt schwer. Die Opposition im Parlament erhöht den Druck massiv und fordert Wehrgerechtigkeit. Etwa der frühere Generalstabschef Gadi Eisenkot, der bei den anstehenden Wahlen gute Chancen hat, Premier Netanyahu abzulösen. Was das Wehrpflichtgesetz betrifft, so kann ich Ihnen versichern, dass dies für mich eine rote Linie darstellt. Es muss ein Gesetz über einen nationalen Dienst für alle israelischen Staatsbürger geben, einschließlich ultraorthodoxe Juden und arabischer Bürger. Mitten in diesem buchstäblich explosiven Spannungsfeld steht Regierungschef Benjamin Netanyahu. Um seine Macht zu sichern, muss er einen Spagat schaffen. Seine ultraorthodoxen Koalitionspartner in der Regierung drohen offen mit dem Bruch des Bündnisses. Sollten die jungen Haredim wegen Wehrdienstverweigerung verhaftet werden. Netanyahu versucht nun eilig, das Bibelstudium per Verfassungsrang rechtlich abzusichern. Die ultraorthodoxe Gesellschaft sendet eine klare Botschaft. Wenn ihr die Tora-Studenten als Wehrdienstverweigerer ins Gefängnis bringt, wird sich niemand einziehen lassen. Viele junge Haredim wollen sich eigentlich einziehen lassen. Aber wenn man Verhaftungen direkt in den Yeshivot, den Bibelschulen und während des Tora-Studiums durchführt, führt das genau zum Gegenteil. Ob dieses politische Manöver gelingt, ist völlig offen. Das höchste Gericht und die Generalstaatsanwaltschaft haben bereits signalisiert, dass gesetzliche Ausnahmen ohne echte Wehrgerechtigkeit verfassungswidrig bleiben.
Bayern 2. Shalom.
An jedem Schabbat lesen wir beim Gottesdienst in der Synagoge ein Stück aus den 5 Büchern Mose, ein Stück aus unserer Tora. Immer schön der Reihe nach. Bald sind wir durch mit dem 4. Buch Mose, mit dem Buch Numeri, mit dem Sefer Bamidbar. Dieses Buch erzählt uns von der Wanderung unserer Vorfahren durch den Midbar, also durch die Wüste. Nach ihrer Befreiung aus der Sklaverei, nach ihrem Auszug aus Ägypten. Morgen lesen wir gleich 2 Wochenabschnitte, den Abschnitt Matot und dann den Abschnitt Masei. Der Abschnitt Matot, Volksstämme, erzählt vom letzten militärischen Unternehmen unserer Vorfahren unter der Führung von Moses, dem Feldzug gegen die Midianiter. Die Israeliten gewinnen und teilen das Land unter sich auf. Der Abschnitt Masei, Wanderungen, beginnt mit einer Rückschau, mit der Aufzählung aller Stationen der Wanderung unserer Vorfahren durch die Wildnis, von Ägypten bis zum Jordan. Und nun hat das Wort unser Radiorebbe, Rabbiner Joel Berger.
Kurz vor der Landnahme, kurz vor dem Einzug ins versprochene Land, kommt im Volk Israel ein ernster Konflikt auf. Denn die Stämme Ruben sowie Gad und ein Teil des Stammes Menasche wollen nicht Richtung Westen weiterziehen, wollen also den Jordan nicht überschreiten, sondern sich bereits am Ostufer des Jordans dauerhaft niederlassen. Das Land dort erscheint ihnen fruchtbar und bestens geeignet für ihr Vieh. Die anderen Stämme wollen sehr wohl den Jordan durchschreiten, um dort um das versprochene Land zu kämpfen. Moses reagiert zunächst mit großer Sorge und deutlicher Kritik. Denn für ihn steht nicht nur eine militärische Frage im Raum. Größer scheint ihm die Gefahr einer Spaltung des Volkes, wenn sich einige zurückziehen, während andere kämpfen und Opfer bringen müssen. Erst nachdem jene Stämme versprechen, gemeinsam mit den anderen Stämmen in den Kampf zu ziehen und erst danach in die gewünschten Gebiete zurückzukehren, stimmt Moses dem Vorhaben der Stämme Ruben, Gad und Menasche zu. Vor über 200 Jahren wirft dazu der bedeutende Rabbiner Jonathan Eibeschütz eine eindringliche Frage auf. Eibeschütz fragt sich, ob jene Stämme wirklich gedacht haben, dass sie auf Dauer von Konflikten verschont bleiben würden. Die Geschichte unseres jüdischen Volkes zeigt ja immer und immer wieder, wenn ein Teil von uns bedroht ist, bleibt das nie ohne Folgen für alle anderen. Verfolgung, Hass und Krieg machen an Grenzen nicht Halt. Wer meint, sich heraushalten zu können, weil er weit entfernt vom Ort des Konfliktes lebt und im Augenblick noch nicht unmittelbar betroffen ist, erliegt einer gefährlichen Illusion. Gerade deshalb sehen unsere Weisen in dieser Erzählung ein fundamentales Prinzip unseres jüdischen Denkens, die gegenseitige Verantwortung. Unsere nachbiblische Lehre, der Talmud, formuliert dies mit den berühmten Worten »Kol Israel arevim ze baze«, »Ganz Israel ist füreinander verantwortlich« oder »Ganz Israel bürgt füreinander«. Jeder Mensch trägt Mitverantwortung für das Schicksal des anderen. Niemand darf sich gleichgültig abwenden. Dieses Prinzip geht über die eigene Gemeinschaft hinaus, mahnt uns doch die Tora ausdrücklich: Stehe nicht gleichgültig neben dem Blut deines Nächsten. Unsere alten Meister verstehen diesen Auftrag als Aufforderung zum Einschreiten, zum aktiven Handeln. Wegsehen und Schweigen sind nicht erlaubt. Zivilcourage ist gefragt. Selbst das Unterlassen einer Zeugenaussage, um persönliche Nachteile zu vermeiden, gilt nach unserem jüdischen Verständnis als moralisches Versagen. Wie aktuell diese Worte sind, erfahren wir immer wieder in einer Zeit gesellschaftlicher Spannungen, wachsender Polarisierung und neuer Unsicherheiten, erinnert uns die Tora daran, dass Verantwortung nicht teilbar ist. Menschlichkeit zeigt sich darin, ob wir bereit sind, die Not des anderen wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Besonders bemerkenswert ist, dass unsere Tora diese Verantwortung auf den Feind ausweitet. Im zweiten Buch Mose im Sefer Schmot heißt es: Wenn du auf den Ochsen deines Feindes triffst, der sich verirrt hat, sollst du ihm zurückbringen. Unsere Weisen sehen darin keinen romantischen Aufruf zur grenzenlosen Harmonie, sondern eine tiefe ethische Einsicht. Auch gegenüber seinem Gegner bleibt der Mensch zu Anstand und Verantwortung verpflichtet. Vielleicht kann gerade eine solche Geste Gegensätze und Feindschaft überwinden oder wenigstens den ersten Schritt zu neuer Verständigung öffnen. Unser jüdisches Denken und unser jüdischer Glaube verbieten uns Gleichgültigkeit. Wir sind verpflichtet zu Aufmerksamkeit gegenüber unseren Mitmenschen, zum Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft und zum Mut, dort aufzustehen, wo andere schweigen. Frieden entsteht nicht allein durch große politische Entscheidungen von oben. Das Prinzip namens Shalom beginnt dort, wo Menschen füreinander einstehen, wo sie sich gegenseitig stützen und tragen und wo sie erkennen, dass das Schicksal des Einzelnen immer mit dem Schicksal der ganzen Gemeinschaft verbunden bleibt. Eine Gesellschaft ist und bleibt nur dann menschlich, wenn die Solidarität stärker ist als Egoismus, die Verantwortung stärker als Bequemlichkeit und das Mitgefühl stärker als Angst.
Noch rasch und geschwind unsere Lichtzündzeiten diesmal nehmen. Zur rechtzeitigen und vorschriftsgemäßen Begrüßung des Schabbat müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbeskerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.48 Uhr, in Innsbruck bis um 20.52 Uhr und in Straubing bis um 20.54 Uhr. Heiter geht's weiter mit allen Städten in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. München sowie Pilsen 20.55 Uhr, Regensburg 20.57 Uhr, Augsburg sowie Amberg 20.59 Uhr, Weiden Punkt 21 Uhr. Ulm 21:02, Nürnberg, Fürth, Bayreuth sowie Konstanz am Bodensee 21:03, Erlangen sowie Hof 21:04, Bamberg 21:05, Würzburg 21:09 und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 21:15. Noch ein kleiner Fernsehtipp hier von mir. Ab heute in der ARD-Mediathek zu sehen ist die Dokumentation Deutsch-Jüdisch sicher? Da geht es um die sozusagen jüdischen Olympischen Spiele, die wir als Makkabiade kennen oder hebräisch als Makkabia. Zum ersten Mal ausgetragen im Jahr 1932 in Tel Aviv. In diesem Jahr läuft die Makkabia in Stadien in ganz Israel noch bis zum 14. Juli, also bis zum kommenden Dienstag, mit über 8000 jüdischen Sportlern und Sportlerinnen aus 55 Ländern, die ihre Kräfte in 45 Sportdisziplinen messen. Darüber also heute in der ARD-Mediathek die Dokumentation Deutsch, Jüdisch, sicher, Makkabia, Sportfest im Krieg. Schau ich mir an. Nu, das ist gewesen, unsere jüdische Audizie. So, das war unsere jüdische Sendung. Wir hören uns wieder in einem funkfrischen Shalom hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag. Am kommenden Freitag um kurz nach 14:30. In unserem Kalender ist das der 3. Av. Denn mit dem kommenden Mittwoch geht der Tammuz und es beginnt der Av. Der kommende Mittwoch ist also ein Monatserster, ein Rosh Chodesh. Voilà, Zeuse, der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am 3. Av eine gute Woche, eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Git Shabbos, Shabbat Shalom und Mevorach, Shasha.